zu Gast jetzt Luisa Blendinger und Elisa Marie Hassel. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo,
danke. Hallo.
Ihr kommt vom Projekt Zuflucht, ein Projekt am Institut für Medienwissenschaften. Was ist das eigentlich gewesen?
Also Zuflucht, das Projekt ist entstanden aus einem Lehrforschungsprojekt, also aus einem Seminar an der Universität Tübingen, und zwar im Studiengang Medienwissenschaft, den wir beide studieren, im Master. Und das Projekt hat begonnen letzten Oktober, also Oktober 2015. Und das ist ein partizipatives Projekt, wo wir mit Flüchtlingen zusammengearbeitet haben und eben gemeinsam eine Webdoku entwickelt haben.
Und was war das Forschungsprojekt davor schon, dieses Seminar?
Also die Idee war, ein Projekt zu machen zum Thema Flucht und Medien. Das haben sich unsere Professorinnen so ausgedacht und haben sich da auch den Gastprofessor Klaus Kleber dazu geholt. Und die Idee war eben, nicht nur über Flucht zu sprechen, sondern auch eben mit Menschen, die es erlebt haben, über die Themen Flucht und Heimat zu sprechen und eben gemeinsam über diese Themen zu berichten.
Wie seid ihr dazugekommen? War es ausgeschrieben, ihr habt euch beworben und Glück gehabt, dass ihr reingekommen seid, oder?
Also wir hatten die Auswahl von zwei Seminaren, die wir wählen konnten. Also das sind unsere beiden letzten Seminare gewesen, sehr umfangreich. Und wir haben uns eben für dieses Seminar entschieden, weil uns das Thema einfach sehr interessiert hat und weil wir natürlich auch spannend fanden, mit einem echten Journalisten zusammenzuarbeiten. Und wir wussten aber vorher auch gar nicht genau, was uns da jetzt erwarten wird.
Wie haben die Profs das dann aufgezogen? Wie ist es abgelaufen?
Also es war natürlich erstmal die große Aufgabe, Leute zu finden, junge Leute, die geflüchtet sind und die Lust haben auf ein Medienprojekt und die nicht nur Lust haben, sondern die auch schon ein bisschen wenigstens Englisch können oder Deutsch. Wir haben auch mit Arabisch übersetzt, aber natürlich, um gemeinsam zu diskutieren, war die Sprache wichtig, also Englisch oder rudimentäre Deutschkenntnisse waren wichtig. Und die mussten natürlich auch die gewisse Zeit dafür haben, weil wir wissen ja, dass es ein sehr stressiges Ankommen ist in Deutschland. Sprache lernen, Termine machen, zusehen, dass man seinen Aufenthalt bekommt. Und dafür muss man erstmal Zeit finden. Und dann haben wir erstmal eine ganz lange Zeit damit verbracht, Menschen zu suchen, die Lust haben, Kapazitäten haben, bei uns mitzumachen. Genau.
Wie lief das ab? Wie seid ihr vorgegangen? Wo habt ihr überall gesucht?
Also viele von uns hatten einfach persönlich schon Kontakte oder haben sich vielleicht auch ehrenamtlich schon engagiert. Eine Kommilitonin von uns zum Beispiel arbeitet als Deutschlehrerin. Die hatte dann einfach schon einige Kontakte. Und so haben wir halt einfach also auch bei Ehrenamtlichen rund um Tübingen und Stuttgart in den Landkreisen nachgefragt und uns einfach die Ohren offen gehalten, Augen offen gehalten. Und das hat natürlich schon eine Weile gedauert, bis wir dann wirklich auch Personen gefunden haben, die eben, wie Elisa gerade gesagt hat, Zeit hatten und auch Engagement mit reinbringen wollten.
Ich bin auch in Unterkünfte gegangen, einige Male einfach spontan zu so offenen Kaffeeklatschveranstaltungen und habe gefragt, wer hat Lust. Und das waren dann auch immer sehr bereichernde und witzige Nachmittage, weil ich glaube, ohne den Anlass wäre ich jetzt nicht so oft hingegangen und es war echt nett. Da wurde viel gesungen und gelacht und es war echt, waren auch einfach tolle Erfahrungen, ja.
Wie habt ihr das Projekt da beworben? Was habt ihr quasi, was war in dem Ausschreibungsprofil noch drin, außer Zeit und rudimentäre Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch?
Also wir haben halt gesagt, wer Lust hat auf Medienarbeit, wer auch Lust hat, was Journalistisches zu machen oder wer vielleicht auch schon in seinem Heimatland was gebloggt hat oder sowas. Und der Anreiz war dann halt, dass man einen Praktikumsschein bekommt von der Uni Tübingen, der natürlich positiv ist, wenn man sich später weiter bewerben will oder einfach für den, ich sag jetzt mal, neuen Lebenslauf in Deutschland, den man dann ja anfangen muss zu sammeln, genau, die Referenz und natürlich die charmanten jungen Leute, mit denen man zusammenarbeiten konnte, also wir.
Und wie waren die Reaktionen? Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr, wie viel, gab es eine Grenze, eine Mindestzahl, die ihr auch haben musstet?
Es gab eigentlich keine Grenze. Es gab irgendwann ein erstes großes Treffen. Wann hat das stattgefunden? Im Januar, glaube ich. Und da hatten wir dann wirklich, also ungefähr so 15 geflüchtete Menschen, die dann zu uns ins Seminar gekommen sind. Und mit uns 13 Studierenden aus dem Seminar waren wir dann doch eine relativ große Gruppe. Und das war schon toll, weil das zum ersten Mal so ein Zusammentreffen war und wir uns kennenlernen konnten und eben dann auch mal wirklich genau formulieren, was wir eigentlich uns vorstellen. Und auch die Ideen und also Erwartungen von den Geflüchteten zu hören und gemeinsam darüber zu sprechen, was das Projekt eigentlich werden soll. Das war toll und dann hat sich daraus hin eben, haben sich verschiedene Gruppen entwickelt, die dann zusammengearbeitet haben.
Welche waren das? Wie habt ihr euch dann weiterentwickelt und aufgeteilt? Oder also, vielleicht auch nochmal dieses erste Treffen, was da nochmal ein Beispiel vielleicht auch von einer Begegnung oder von auch, was da alles angesprochen worden ist.
Also das war ganz lustig, weil natürlich wussten wir ja nicht, wie es wird. Wir hatten viele Männer, und wir waren vor allem eine Frauengruppe. Also klassisch Geisteswissenschaften, viele Frauen dann natürlich viele Männer aus dem arabischen Raum und dann natürlich das Klischee, wie wird das sein, wenn diese deutschen jungen Frauen mit den arabischen Männern zusammentreffen, zusammenarbeiten, bestätigen sich Klischees oder nicht? Und das wussten wir natürlich nicht. Und dann war dieses erste große Treffen und wir waren auch alle ein bisschen aufgeregt, aber positiv, freudig aufgeregt und es war dann super locker und total nett und richtig witzig und es gab ein paar Überraschungen, zum Beispiel hatten wir uns überlegt, dass wir eine Gruppe eben auch zum Thema Männer und Frauen haben wollen, weil es ein viel diskutiertes Thema ja auch in Deutschland ist und haben wir die Gruppen vorgestellt und gesagt, wer hat Lust mitzumachen und dann hat sich ein junger Mann aus Afghanistan gemeldet und hat dann in perfektem Englisch gefragt, is this group about gender equality? If yes, I want to join. Und da waren wir, ja, das hatten wir einfach nicht erwartet, dass da so ein großes Interesse dann von männlicher Seite war und Gender Equality da so ein großes Thema war. Das fanden wir total witzig und nett zum Beispiel, ja. Genau.
Und dann wurden auch so Hemmnisse abgebaut, über welche Themen man jetzt reden darf und was nicht und dass man sich nicht mehr mit Samthandschuhen anfassen muss. Also das hat dann schon, dieses erste Treffen hat echt irgendwie so ein, ja, alle möglichen Befürchtungen aufgebrochen und war einfach super für den Start.
Eine andere ganz kleine lustige Anekdote war noch, dass auch wir zusammen auf einer Weihnachtsfeier dann waren an unserem Institut. Und dann der Fahim aus Versehen leider auch ein Stück Schweinefleisch gegessen hat und ich danach dann Witz gemacht habe und gesagt habe, don't worry, I won't tell Allah. Und dann habe ich danach mir auf die Zunge gebissen und gedacht, kann man das sagen? Und danach habe ich zum Glück rausgefunden, dass er es witzig fand, aber das war halt auch sowas, dass wir dann halt auch mit Humor natürlich ein bisschen die Grenzen ausgetestet haben. Und das hat aber immer gut geklappt.
Ja.
Da gehören auch ein paar Fettnäpfchen dazu.
Allerdings.
Und die Gendergruppe, das war dann eine der Gruppen, die sich auch aus dieser großen Runde dann entwickelt haben. Welche gab es noch alle?
Also wir hatten noch eine Gruppe, die sich mit dem Thema Sprache auseinandergesetzt hat, weil wir eben festgestellt haben, dass es eigentlich so das eins der wichtigsten Themen ist für die Geflüchteten, wenn sie nach Deutschland kommen oder nach Europa kommen, einfach die Sprache zu lernen, um eben auch in Kontakt treten zu können mit den Menschen vor Ort und überhaupt ihr Leben wieder aufnehmen zu können. Und das war eben ein Thema. Dann haben wir uns eine Gruppe gegründet zu Werte und Glauben. Also da ging es um verschiedene Wertvorstellungen und um die Frage, ob wir eigentlich wirklich so unterschiedlich über bestimmte Dinge denken und was eigentlich unser kultureller, persönlicher Hintergrund, inwiefern der das beeinflusst. Dann hatten wir noch die Gruppe Hindernisse. Da ging es vor allem um bürokratische Hindernisse für Geflüchtete. Wenn sie nach Deutschland kommen, welche Hürden müssen sie durchlaufen? Was gibt es eigentlich für Flüchtlingsstatusse?
Hatten wir noch die Gruppe Lebensziele. Also wir haben die Themen danach ausgesucht. Was sind auch Themen, die alle Menschen einfach betreffen? Zum Beispiel Lebensziele. Wovon träumt man und was passiert wirklich? Also so nach dem Motto, life is what happens while you're making other plans. Und da kann man als jedermann was zu sagen. In Deutschland sind es vielleicht andere Hintergründe, aber bei den Geflüchteten gibt es dann immer diese Story, zum Beispiel die Flucht. Und das war zum Beispiel der gemeinsame Punkt, die Lebensziele, die Träume. Genau, Männer und Frauen hatten wir.
Heimat
hatten wir.
Die Gruppe hatten wir noch. Genau, da haben wir uns auch der Frage gewidmet, was eigentlich Heimat bedeutet. Was ist das, was sagt eigentlich der Begriff aus? Ist ja auch ein typisch deutscher Begriff. Was bedeutet es für Menschen aus Deutschland und für Menschen, die nach Deutschland kommen, also die hier ihre neue Heimat finden?
Und dann hatten wir noch die Gruppe Bilderwelten. Wo wir eben Tübinger und neue Tübinger gebeten haben, die Stadt zu zeigen, wie sie sehen und auch ihr erstes Foto, was sie in Deutschland gemacht haben, zu zeigen, weil wir das einen ganz schönen Zugang fanden. Ja.
Habt ihr euch das alles selber überlegt oder gab es da eine Vorgaben schon? Wie weit war das jetzt rein studierend quasi und wie viel haben die Profs da vorgegeben?
Also
Ja, also es war eigentlich sehr frei. Also es war natürlich klar, dass es was Reflektiertes werden soll und wir auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Also es gab ein begleitendes Seminar, in dem wir uns mit ganz viel Theorie auseinandergesetzt haben. Zum Thema Migrationsforschung, zum Thema Begriffe, zur Politik in Deutschland, zur Geschichte der Gastarbeiter sozusagen, in Anführungsstriche, und dieser Begriffe über die ganze Asyldebatte und so, das war der theoretische Kontext. Also den haben wir bekommen. Aber was die Praxis betrifft, hatten wir sehr, sehr viel Freiheit, was dann auch dazu geführt hat, dass wir natürlich sehr lange und viel diskutiert haben, was wir gerne wollen und was wir umsetzen können. Und die Professoren und der Klaus Kleber waren natürlich bei Fragen begleitend immer da, aber bei der Praxis hatten wir sehr viel Freiheit und haben uns ausprobiert. Genau.
Was hat der Promi alles geliefert? Klaus Kleber.
Klaus Kleber hat uns zweimal besucht. Also er war, glaube ich, insgesamt ein drittes Mal noch in Tübingen zu einer Nachbesprechung. Aber während dem laufenden Seminar kam er an zwei Blockterminen vorbei und war dann für mehrere Tage vor Ort und hat mit uns eben die Konzepte durchgesprochen, hat auch ganz genau nachgehakt, was wir uns überlegt haben. Also da ein kritisches Auge drauf geworfen. Es war oft sehr hilfreich, weil wir wirklich uns dann manchmal natürlich auch ein bisschen verloren haben und dann haben wir das absolut gebraucht, dass mal jemand von außen drauf guckt und mal also Fragen stellt, die wir uns vielleicht auch selber noch nicht gestellt haben.
Er hat uns auch sehr zu einem kritischen Blick oder auch zu einem kritischen Nachfragen ermutigt, was natürlich bei solchen Projekten oft das Schwierigste ist. Also die kritischen Stimmen, die Menschen, die in Deutschland jetzt nicht mit dem Thema besonders gut zurechtkommen oder die viele Ängste haben, sind natürlich schwierig, vor eine Kamera oder vor ein Mikrofon zu bekommen. Und da hat er uns in diese Richtung eigentlich immer wieder ermutigt. Und das war auch die größte Herausforderung. Da haben wir auch dann nicht so viele sprechbereite Menschen dann gefunden am Ende. Aber es war natürlich toll, einfach auch von so einem Profi einfach mal zu lernen. Und wir haben zusammen mit ihm viele Geschichten gehört. Viele geflüchtete junge Menschen haben uns ihre Story erzählt und da war er dabei. Und das war ein sehr intimer und bewegender Rahmen, wo wir auch einfach, ja, viele bewegende menschliche Schicksale uns gemeinsam angehört und besprochen haben, ja.
Also nicht erst hinterher quasi die Aufnahmen anzugucken oder zu hören, sondern direkt in dem Moment war er dabei dann auch.
Genau, bei der Geburtsphase sozusagen war er dabei, ja. Mhm.
Und dann habt ihr quasi, was habt ihr auch für Lehren gezogen dann aus seinen Beratungen? Habt ihr dann eure Auswahl dadurch verändert oder eure Herangehensweise auch, eure Fragestellung?
Also er hat uns nicht in dem Sinne kritisiert, dass er gesagt hat, wir sollen das und das anders machen. Er hat uns immer die Entscheidung freigestellt, ob wir die Themen weiterhin verfolgen wollen, hat lediglich Probleme benannt. Was wir jetzt im Nachhinein vielleicht sagen würden, ist, dass wir natürlich auch aus einer gewissen Sensibilität für das Thema uns am Anfang vielleicht nicht so sehr getraut haben, uns da so reinzustürzen. Also wir hätten vielleicht in manchen Dingen mutiger sein können und auch Themen anschneiden, die wirklich ein bisschen heikler sind. Das war eigentlich so im Nachhinein die Erfahrung, dass man gemerkt hat, man sollte sich manchmal einfach mit einem kleinen Kamerateam irgendwo hinbegeben, ganz spontan vor Ort aufbauen und sich nicht so viel Gedanken vorher machen über das Konzept, sondern einfach hingehen und anfangen. Und das war eigentlich so für mich auch die größte Lehre daraus.
Auf der anderen Seite ist es ja auch kein investigatives Journalismusprojekt gewesen, was ihr jetzt gemacht habt.
Ja, das stimmt. Wir haben aber so Learning by Doing mäßig festgestellt, dass die witzigsten, nettesten und menschlichsten Momente immer so spontan eben entstanden sind, dass man die nicht planen konnte. Und manchmal hat man viel geplant und sich tausend Gedanken gemacht und kommt dann hin und dann kriegt man aber nicht genau das Bild oder die Aussage, was man sich gewünscht hat. Und es kommt eben doch anders. Deswegen diese Spontanität, sich zu bewahren, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wir sind natürlich auch alle noch Anfänger und haben jetzt, sind ins kalte Wasser gesprungen, viele, und haben jetzt dann auch einfach viel gelernt, auch durch kleinere Fehler, die wir dann auch gemacht haben in der Praxis. Dann hat mal das Licht nicht gestimmt oder ja, das Bild hat mal gewackelt und so. Und da lernt man dann aber viel draus.
Ja. Und verwenden kann man dann vieles doch? Oder wie war bei euch dann der Auswahlprozess? Dann habt ihr das ganze Rohmaterial und
Also wir hatten eine interessante Situation in unserer gemeinsamen Gruppe Frauen und Männer, hatten wir auf lange Hand geplant ein Studio-Interview mit verschiedenen Teilnehmern, und da stand dann so eine ganz fürchterliche rote Couch, die ganz schlimm aussah vor schwarzem Hintergrund. Es war einfach eine schreckliche Szenerie, und wir haben dann dort Leute auf dem Sofa interviewt, und es wurde leider eine sehr statische Geschichte. Das hatten wir uns vorher nicht so überlegt oder war uns nicht so bewusst, dass es halt ein sehr statisches Bild wird. Und das war dann zwar perfekt ausgeleuchtet, man konnte super nachbearbeiten, das war alles scharf, der Ton war gut, aber es hat einfach so ein bisschen was gefehlt. Und das war dann eben, also man konnte eigentlich fast das ganze Material, was wir zusammengetragen haben, verwenden, aber es war interessant, dass dann auf die Beiträge, die vielleicht vom Licht her nicht so perfekt sind, die vielleicht nicht ganz scharf sind oder der Ton nicht perfekt, dass die eigentlich oft dann genau das an Charme wieder mit reinbringen, was an anderer Stelle fehlt.
Stichwort Authentizität, ja.
Genau.
Und dann ist natürlich auch immer inhaltlich die Frage gewesen, was nehmen wir mit rein, welche Aussage. Also ich glaube, das Problem hat vielleicht oder haben viele Journalisten, weil man ja immer ein bestimmtes Bild zeichnet. Welche extreme Aussage möchte ich mit reinnehmen? Wen möchte ich sprechen lassen? Und es ist natürlich nicht repräsentativ. Wir haben mit unseren Interviewpartnern nicht den Querschnitt der Bevölkerung, weder in Deutschland noch in Syrien. Man kann manche Aussagen und Geschichten auch natürlich nicht auf Wahrheit und Gehalt immer prüfen. Also das war manchmal schwierig, dass wir diskutiert haben, an welcher Stelle wir dann auch gewisse Behauptungen drin lassen wollen und wo nicht. Das war vielleicht auch eine größere Herausforderung manchmal, weil viele Leute, die das anschauen, eben dann oft an dieser einen Person natürlich gleich eine große Masse ablesen wollen.
Und habt ihr euch da mal dann selbst zensiert?
Also natürlich haben wir vor Fertigstellung der Beiträge dann das Material durchgeguckt und haben einfach geschaut, also wir haben auch wieder Ideen umgeworfen und haben, also wir haben ganz viel umgeworfen, wir hatten sehr, sehr viele Ideen, und bis wir dann wirklich, also die Themen, die wir umgesetzt haben, das war, glaube ich, auch nur ein Bruchteil von dem, was wir uns ursprünglich überlegt hatten. Also die Zensur fand eigentlich immer währenddessen schon statt und dann manchmal auch noch nachträglich.
Wie klar war denn vorher die Form, die es hinterher haben soll? Was war da quasi schon gegeben? Web-Doku kann ja ganz viel sein. Aber was war da für euch das Bild im Voraus und wenn ihr es jetzt euch anguckt?
Also eigentlich war von Anfang an geplant, dass wir mit der Software Clint arbeiten. Das ist eben eine Software, mit der man ganz wunderbar auch als jemand, der keine Programmierkenntnisse hat, so eine Website aufbauen kann. Und zwar ist der große Vorteil daran, dass man ganz viele verschiedene mediale Formate bedienen kann. Also es ist nicht so wie bei Pageflow, dass man linear erzählt, sondern man kann eigentlich nonlinear erzählen. Also das bedeutet, dass man man hat nicht die Struktur von der Chronik, dass man einfach runterscrollt, sondern man kann immer tiefer in das Projekt eindringen, hat verschiedene Ebenen und muss sich da eigentlich überhaupt nicht beschränken, sondern man kann selber vorgeben, wie umfangreich das Projekt werden soll. Und das war halt für uns von vornherein sehr spannend, weil wir einfach wussten, wir werden sowohl Filme machen, als auch Audiobeiträge, als auch geschriebene Textreportagen und auch Interviewcollagen haben wir jetzt dabei, also eigentlich alles Mögliche, und das bietet sich halt total gut an für so ein Seminar, wo man sich mit journalistischen Darstellungsmöglichkeiten auseinandersetzt als angehende Journalisten und auch für sich selber herausfinden möchte, wie kann ich eigentlich erzählen und was erlauben mir verschiedene mediale Formate.
Und die habt ihr dann anhand eurer Arbeitsgruppen so ein bisschen gruppiert?
Ja, also jede Gruppe hatte so ein bisschen die Freiheit zu sagen, was wollen wir für Beiträge machen und wie sollen die ungefähr in Clint dargestellt werden. Es war natürlich durch die große Freiheit des Programms dann auch erstmal die Frage, wie man das am besten gemeinsam anordnet und diese Struktur zu erfinden, weil es eben so frei ist. Das war eigentlich dann ein kreativer Prozess und jede Gruppe durfte dann so ein bisschen sich was wünschen und für sich selbst gestalten. Genau.
Wie war es bei eurer Gruppe?
Also ich war in den Gruppen Männer und Frauen und Lebensziele, und wir hatten Filmbeiträge, Bei Männern und Frauen gab es Interviews mit drei geflüchteten jungen Frauen und eine schöne Reportage, die geschrieben ist. Und bei Lebensziele hatten wir Filmbeiträge. Wir hatten eine 94-jährige Dame hier aus dem Raum Tübingen und eine junge Frau aus Syrien. Und die haben wir jeweils einzeln und gemeinsam interviewt, den Kaffeeklatsch der Kulturen gemacht, wie wir es dann plakativ inoffiziell immer genannt haben. Und das sind Videos geworden. Und da war relativ klar, die kommen hintereinander. Und wenn man mehr erfahren möchte, kann man weiterklicken, genau.
Wie, habt ihr euch sofort auch intuitiv zurechtgefunden mit der Software? War das kein Problem?
Man musste sich schon reinarbeiten. Also das Arbeit mit der Software, die kam erst ganz am Schluss. Also wir haben zuerst die einzelnen Beiträge fertiggestellt. Jede Gruppe hat am Schluss, also es gab eine Deadline. Zu dem Zeitpunkt haben dann alle Gruppen ihre Beiträge abgegeben. Und dann kam eigentlich noch der große Block Arbeit, dass man eben die Beiträge in der Webdoku platzieren muss und die aufbauen muss und sich auch eine Struktur überlegen muss. Und das war dann schon nochmal eine Arbeit von insgesamt, ja, so 6 Wochen.
Und da kamen dann auch noch ein paar neuere Herausforderungen, als man dann festgestellt hat, für die Software braucht man jetzt aber noch mal hier Musik oder noch mal da ein Bild oder muss das und das noch mal anpassen, genau.
Dann wurdet ihr also auch noch Webdesigner nebenher?
Also mit dieser Software kann man eigentlich wirklich ganz ohne Probleme, kann man sich da persönlich reinarbeiten und das ist vor allem für uns, also Leute in unserer Position, eine super Möglichkeit, um sich da auszuprobieren. Das heißt, wir mussten jetzt keine Workshops vorher durchlaufen, sondern man musste natürlich schon also mit Photoshop arbeiten zum Beispiel, mit verschiedenen Schnittprogrammen. Das war klar, aber das muss man in unserem Bereich ja eigentlich sowieso können. Und es war keine zu große Herausforderung, aber hat schon gedauert, sich da reinzuarbeiten.
Und wie dann das Hauptmenü aussieht oder die Oberfläche für den oder die Benutzer, ne, das habt ihr euch auch selber dann überlegt. Das ist dann aber wieder ein Gruppenprozess gewesen, oder?
Ja, genau. Also es gab viele Gruppenprozesse in so einer großen Gruppe. Das kennt man ja vielleicht. Gibt es dann diese Treffen, wo dann Punkt für Punkt alles diskutiert wird und irgendwann muss man Entscheidungen treffen. Und dann haben wir eben geguckt, wie schaffen wir es, diese unterschiedlichen Themen gut unter einen Hut zu bringen, die einigermaßen abstrakt vielleicht auch darzustellen. Es kam dann zu dieser Idee mit den Symbolen, auf die man draufklicken kann, die repräsentativ für die einzelnen Themen stehen, weil das eine ganz gute Möglichkeit war, einfach alles auf einen Blick zu haben. Und aber auch noch nicht zu viel zu verraten, weil wenn man schon Gesichter zeigt, dann ist es oft schon, ja, ist einfach nicht mehr so ein Überraschungsmoment, als wenn man auf ein Symbol klickt und sich dann überraschen lässt, was dahinter folgt. Und wir gehen natürlich von einem aktiven Nutzer aus, der neugierig ist und Lust hat, sich die Sachen anzuschauen.
Was habt ihr für Symbole da genommen?
Also in der Software gibt es verschiedene Icons, also man kann, die Software bietet zum Beispiel so Navigationselemente wie Pfeile an und eben davon haben wir keinen Gebrauch gemacht, weil wir ein einheitliches Design wollten. Das heißt, wir haben von externen Seiten, das gibt Seiten, wo man kostenlos solche Icons runterladen kann, die haben wir verwendet. Und das Logo, was auch quasi als Navigationselement funktioniert, das haben wir selber gestaltet. Und sonst, das ganze Design ist eigentlich auch, also das Farbdesign und so haben wir uns alles selber überlegt.
Und beim Logo, wovon habt ihr euch da leiten lassen?
Also die Idee war, dass das Logo sind ja eigentlich abstrahiert zwei Menschen, die einander gegenüberstehen. Da haben wir uns aber bewusst dafür entschieden, also einfach diesen Blauton zu nehmen, weil der vor allem bei sozialen Themen aktuell sehr häufig verwendet wird. Also man kennt es ja von Facebook und auch von anderen sozialen Medien. Das ist einfach ein gutes Farbthema. Und so das Logo haben wir mal in einer Gruppensitzung besprochen und ein Kommilitone von uns, der kann so ein bisschen Grafikdesign und der hat das dann für uns entworfen.
Meine Lieblingswörter auf Deutsch sind wahrscheinlich die Wörter, die Ausländer manchmal selbst erfinden, weil die ein passendes Wort nicht finden können. Und es gab einen lustigen Fall zum Beispiel mit meiner Freundin. Sie wollte das Wort Schredder sagen, aber sie hat das Wort vergessen und musste dann dringend ein Synonym oder etwas finden. Und hat sie gefragt, wo habt ihr diese Fräsenmaschine? Und ich fand das ganz lustig, so Fressenmaschine, was ist das? Was ich ganz lustig auch finde, das sind die Wörter, die schwäbische Wörter, weil die sich so lustig anhören, so wie Häusle, Brätzle, Weckle, Spätzle. Ich finde die ganz lustig. Ja, viele Leute sagen, dass Deutsch sich sehr hart anhört, als ob man schimpft oder etwas Grobes sagt. Aber ich finde, das ist nicht so, weil ich wahrscheinlich schon ganz lange Zeit Deutsch lerne. Je länger man Deutsch lernt, dann verschwindet dieses Gefühl und man hört nur die Wörter, die Intonationen, aber nicht mehr, dass das Wort sich hart anhört.
Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist berühmt Satzbau. Ich liebe dich auf Arabisch heißt Anna Ohibuka. Ich, Anna. Ich, Anna, liebe, Ohibu, das ist Verb. Dich, ka. Ohibuka, liebe dich, Ohibuka. Und ich, Anna. Das, ich habe als Arabischlehrer gearbeitet in Syrien. Und ja.
Also ich habe eigentlich kein einzelnes Lieblingswort. Ich finde im Gegenteil an der deutschen Sprache oder an Sprache allgemein total schön, dass es so viele verschiedene Wörter für einen Begriff gibt. Also zum Beispiel zu dem Begriff schlafen kann ich sagen, dösen, pennen, schlummern, träumen, einnicken und so weiter. Und also ich mag Synonyme total gerne. Bei Substantiven wird es dann schon schwieriger. Gestern habe ich drüber nachgedacht und dann ist mir ein Zitat eingefallen aus Fräulein Smillers Gespür für Schnee. Ich glaube, das Buch fängt sogar so an, dass sie sagt, die Inuit kennen über 100 verschiedene Begriffe für Schnee. Und im Dänischen gibt es nur einen. Und so ist es im Deutschen auch.
Ich finde die Wörter geil, krass und cool. Ja, sind cool. Ich höre am meisten die Wörter jeden Tag und ich benutze auch selber und deshalb finde ich cool. Cool, lustig, weil das Englisch ist und benutzt man auch auf Deutsch. Aber geil und krass waren neue. Und das ist interessant für mich, weil wir auch in Persisch, in meiner Muttersprache, so sagt man auf der Straße, auch solche Wörter benutzen. Krass heißt so mocht und geil heißt Schach.
Qualität. Es ist Englisch, aber die Rhythm, ich finde es gut. Qualität, sehr schön. Ja. Wie Französisch. Viele deutsche Wörter klingt für mich nicht so gut, wenn man über Liebe sprechen und er will zu einer Freundin sagen, in Englisch, I love you, es klingt sehr gut, aber auf Deutsch, ich liebe dich. Ich finde es nicht so gut.
Der eine hat sein Lieblingswort wirklich bei Ich liebe dich, aber der andere findet es nicht so gut. Schon erstaunlich, wie die Sprache hier verschieden wirkt. Wie ist es für euch, was also da jetzt bei rausgekommen ist?
Ja, ich fand es total spannend, dass ganz, ganz unterschiedliche Antworten darauf kamen. Also wir fanden am Anfang die Frage einfach lustig, weil es eine lockere Frage war, weil es auch Spaß macht, wenn man jemanden kennenlernt, sagt er irgendwie auch was über die Person aus oder ist einfach eine lockere Art des Kennenlernens und für uns war das total spannend, dass es wirklich eigentlich durch die Bank weg, jeder hatte was anderes gesagt, es hat sich nie wiederholt, bis auf bei dem Ich liebe dich, das fasziniert natürlich viele.
Und zum Thema Sprache eigentlich ganz schön, so wir haben auch festgestellt, die gleiche Sprache zu sprechen, heißt ja eigentlich zu wissen, dass man das Gleiche meint. Und manchmal war es auch lustig, weil wir viel bei WhatsApp geschrieben haben mit allen Seminarteilnehmern und da oft sehr lustige Sachen bei rauskamen. Und wenn dann eben angefangen wurde, dass jemand, der erst neu hier ist, dann den perfekten Slang schon spricht und ja, so coole Redewendungen bei WhatsApp benutzt oder einen selber auslacht, weil man dann überrascht ist. Das war witzig auch oft, ja.
Geil und cool und krass auch als Lieblingsworte hier zu haben. Ist ja auch nochmal, was habt ihr Lieblingsworte selber?
Also ich finde zwei Wörter ziemlich lustig und zwar einmal Handy und einmal Döner, weil beide Wörter werden von Deutschen ganz natürlich benutzt und klingen aber eigentlich, ja, ausländisch, sage ich jetzt mal, aber in den jeweiligen Ländern wiederum existieren sie ja gar nicht. Also wenn man in Amerika von seinem Handy spricht, versteht das niemand, das ist das Mobile Phone. Und gerade beim Wort Döner, das klingt ja für einen Deutschen wegen dem Ö, ja, vielleicht türkisch, aber es ist ja kein türkisches Wort und da ist es ja der Kebab und das finde ich zum Beispiel lustig, diese pseudo-fremdländischen Wörter im Deutschen.
Bei dir?
Ich habe leider keine Lieblingswörter in dem Sinne, aber ich habe immer temporäre Lieblingswörter, also in Fremdsprachen, vor allem dann, wenn ich ein Wort neu lerne und ich mich dann einfach drüber freue, wenn ich mich daran erinnern kann. Und vor allem macht es mir Spaß, wenn ich Probleme habe bei der Aussprache erstmal beim ersten Mal hören oder irgendein Problem mit dem Wort. Und das löst sich dann aber auf, weil ich es geübt habe oder weil sich das verselbstständigt hat, dass also so ein gewisser Anspruch. Wenn es eine Herausforderung gibt beim Lernen, dann finde ich das super.
Inwieweit hat sich euer Verhältnis zur deutschen Sprache durch dieses Projekt jetzt auch verändert? Habt ihr einen anderen Blick jetzt auch darauf, durch den Austausch?
Ist natürlich schön zu sehen, was Menschen mit verschiedener Herkunft mit bestimmten Worten verbinden, was man selber jetzt an den Wörtern selber so gar nicht gesehen hätte. Also es ist einfach ein neuer Blick auf die Sprache auch und auch zu sehen, womit vielleicht andere Menschen eher Schwierigkeiten haben beim Deutschlernen. Für uns ist ja alles ganz natürlich und so bekommt man nochmal wirklich einen anderen Blickwinkel und das war sehr spannend.
Was auch ganz interessant ist, finde ich, man hat manchmal gemerkt, dass wenn man eine Sprache lernt und dann die Wörter im Wörterbuch nachliest, also zum Beispiel jetzt das Wort faul, was ja einfach, glaube ich, so per Definition bedeutet, dass man nichts macht und nichts machen möchte, aber das klingt jetzt erstmal nur in der Definition ein bisschen relativ neutral, also aber in Deutschland ist es ja ein Wort, was negativ besetzt ist und manchmal, wenn man nur durch ein Wörterbuch eben Wörter lernt und dann genau diese Feinheiten nicht kennt, also zum Beispiel ein Freund aus dem Projekt, der benutzt dieses Wort oft, um Familienmitglieder zu beschreiben, aber ich glaube, er meint, also er sagt es so voller Inbrunst heraus und ich glaube, er meint es nicht in diesem negativen Sinn und ja, eben diese Feinheit, dass aber faul auf Deutsch jetzt nicht so was Ruhmreiches ist, was man ständig benutzt eigentlich, das ist manchmal interessant, wenn man das mit einem Blick von außen nochmal sieht, ja.
Also auch das Verständnis, verstehen wir uns überhaupt über die Sprache, was ihr auch schon mehrfach jetzt angesprochen habt, ist da auch jetzt auf der Meta-Ebene, jetzt das nicht nur bei konkreten einzelnen Wörtern, inwieweit habt ihr euch auch damit auseinandergesetzt? Verstehen wir uns auch in Sachen Werten, die ja auch über Sprache transportiert werden sollen?
Also das war dann eigentlich verstärkt das Thema von der Wertegruppe. Die haben eben gezielt Leuten Begriffe in die Hand gegeben, also tatsächlich ausgedruckt auf Papier und haben sie gebeten, diesen Begriff zu erklären. Also zum Beispiel Freiheit, Toleranz, Liebe, Respekt, Ehre. Diese ganzen Begriffe, die ja irgendwie aufgeladen sind, die auch oft fallen in der Diskussion, wenn es darum geht, wir haben doch irgendwie unterschiedliche Vorstellungen vom Zusammenleben, wir haben doch unsere eigenen Werte, das kann doch nicht zusammengehen mit den ganzen Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen. Und das war in der Gruppe sehr spannend zu sehen, wie eigentlich unterschiedliche Menschen darauf antworten und auch zu sehen, dass die Antworten sich eigentlich oft überschneiden und ja.
Da kein grundsätzliches Missverstehen vorhanden ist.
Genau, also für uns war eigentlich essentiell oder für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, nach dem Projekt auch zu sehen, dass wirklich die Sprache eigentlich die Basis für alles ist. Also wenn man sich verständigen kann, ob auf Englisch, ob auf Arabisch oder Deutsch, das ist einfach die Grundlage dafür, dass man auch in anderen Bereichen sich verstehen lernt oder sich verstehen kann. Und wenn diese Hürde erstmal genommen ist, dann zeigt sich ganz oft, dass es ist gar nicht schwierig, über Themen zu diskutieren und über Problematiken zu sprechen.
Was zum Beispiel auch interessant war, war, dass wir in der Gruppe Männer und Frauen ganz viel, ganz offen gesprochen haben über Männer- und Frauen-Klischees. Und dass so, wenn man miteinander diskutiert, dann kam raus, dass es zwar in verschiedenen Kulturen, wie man ja immer so schön sagt, eben so bestimmte Sprachklischees und Rollenbilder und so weiter gibt, die wabern da so rum. Aber wenn man dann mit den einzelnen Leuten spricht, dann stellt sich immer eigentlich heraus, ja, so stimmt's ja eigentlich gar nicht. Also zum Beispiel, was immer wieder rauskam, war, dass dieses Bild der Frau als Engel im arabischen Raum, also engelhaft, sehr rein, sehr unschuldig, sehr unbefleckt, raucht nicht, trinkt nicht, benimmt sich gut, dass das so ein Klischee ist und der Mann oft eher als stark, heldenhaft oder auch mutig und dass es diese ganz klaren Rollen da gibt, die so rumwabern, aber wenn man dann drüber geredet hat, dann hat sich aufgelöst, dass es weder der Realität entspricht, noch eigentlich auch auf die Frauen oder Männer, mit denen wir gesprochen haben, zutrifft. Das war auch interessant und das ging aber eben erst dadurch, dass wir wirklich viel miteinander darüber gesprochen haben. Ja.
Und konntet ihr das dann auch einfangen oder war das dann quasi off-air?
Das war off-air und das war auch eine große Erkenntnis des Projekts, dass eben die lustigsten oder auch überraschendsten Dinge oft off-air gesagt wurden und eben in unserer Gruppe entstanden sind, weil wir dann auch natürlich ein gewisses Vertrauen zueinander schon hatten. Und das bleibt für viele jetzt leider unsichtbar, aber ich kann sagen, da wurden erstaunliche, witzige, diverse Dinge besprochen und ja, genau, es gab keine Tabus sozusagen.
Es ist auch dann so eine Art von Dekonstruktion von Mythen. Kann man da dann auch ein bisschen davon sprechen, fast schon?
Ich würde sagen, absolut ja.
Ja, auf jeden Fall. Also auch in dem Moment, wo man die Menschen persönlich kennenlernt, merkt man ja auch, dass ganz viel stereotypes Denken, Vorurteile bestehen über die, also Distanz, werden aus der Distanz geboren und daraus entwickeln sich diese Konzepte, aber wenn man mit den Leuten spricht und sich kennenlernt, dann stellt man ganz oft fest, dass man eigentlich, wenn so unterschiedlich ist man nicht.
Was natürlich schon manchmal aufgefallen ist, ist, dass der direkte Kontakt so für viele, also Männer mit uns Frauen so in der Form eher ungewohnt war. Also was nochmal so ein sehr bewegendes Statement zum Abschluss war, war, dass ein junger Mann aus dem Irak zu uns gesagt hat, er mag uns alle echt gern und ist gern mit uns zusammen, aber es ist für ihn noch sehr ungewohnt und er ist deswegen manchmal noch sehr schüchtern, weil er in seinem Heimatort nicht mit Frauen sprechen durfte. Also da, wo er herkam, wurden junge Menschen, Männer und Frauen, tatsächlich direkt erschossen, wenn sie nur miteinander gesprochen haben. Das heißt, die Angst, bei ihm mit Frauen zu sprechen, ist so tief drin, dass er erst ganz langsam sozusagen aus seinem Schneckenhaus gekommen ist und wir haben ihn dann manchmal schon mit Witzen und lautem Reden und unserer Art zu reden dann so überfallen, aber er mochte das und musste aber erstmal sich daran gewöhnen, dass ihm nichts passiert, wenn er das macht. Das war zum Beispiel, das miteinander in Kontakt kommen und das, genau, das war auch ein Mythos, der sich für mich aufgelöst hat, nochmal auf einer anderen Art, finde ich.
Dass er sich aber trotzdem damit auseinandergesetzt hat und euch ja auch jetzt respektvoll und behandelt hat.
Also, ja, sehr, sehr respektvoll. Mhm.
Also da kann man ja da auch, also aus solchen Geschichten, da kann ja auch ganz anderes Verhalten vielleicht nochmal entstehen.
Klar, und die Angst, die er hatte, das war uns zum Beispiel, das wussten wir natürlich nicht, dass das eine Angst um Leben und Tod war und dass er deswegen erstmal seine Zeit braucht, um sich an diesen lockeren sozialen Umgang in Deutschland zu gewöhnen, ohne Angst dabei zu haben.
Das war auch ein Vorteil von unserem Projekt, dass wir ja innerhalb der Universität einen sehr geschützten Raum haben, wo wir wirklich offen sprechen können, wo keiner von den Teilnehmern Angst haben musste, dass, wenn er uns was Brisantes erzählt, was sehr persönlich ist, dass das nach außen dringt, wenn er das nicht möchte. Also wir haben alle Personen, die auch in unseren Beiträgen auftauchen, gefragt und um Erlaubnis gebeten, dass wir das auch veröffentlichen dürfen, was sie uns erzählen. Das wussten sie zu jedem Zeitpunkt und alles andere war einfach für uns auch sehr interessant, weil es halt den Raum gab, Leute zu treffen und über Themen zu sprechen, ohne dass jemand Angst haben muss, dass ihm was passiert.
Wir hören nochmal ein paar O-Töne von der Webdoku zu Flucht, zu-flucht.de Und da ging es eben in der Wertegruppe um verschiedene Begriffe. Auch Kinder habt ihr da noch mit unter die Befragten genommen, die dann erklären zum Beispiel den jetzt den Begriff Freiheit. Und dann gibt es auch noch Toleranz und noch mehr.
A bird. Freiheit, you know. The bird can fly everywhere it wants. It doesn't have borders.
Freiheit bedeutet für mich nicht, dass ich einfach irgendwann eine Reise mache, ohne niemand etwas zu sagen, einfach weg von der Welt gehe und komplett alleine bin.
حيثما توجد الحريات يوجد الإبداع.
Libertad es la capacidad de hacer lo que necesitamos o deseamos sin restricciones. Es algo positivo, solo puede ser negativo cuando afectamos a otras personas. Y por eso es necesario que tengamos respeto también.
It can be freedom of speech, freedom of religion, freedom of live in anywhere, so it's a fundamental right of any human being.
Mit Freiheit verbinde ich immer meine Heimat, die nicht frei sein kann. Und das ist mein größter Wunsch, dass meine Heimat Palästina irgendwann mal frei ist.
Freiheit ist dasselbe wie Frieden, hätte ich jetzt gesagt. Ist das ein Unterschied? Für mich ist das kein Unterschied.
Tahammul kawal, yani the we can use these words against the violence, like we can tolerance and we use non-violence for that.
Tolerancia es la capacidad de respetar a otras personas aunque no estemos de acuerdo o no nos gusten sus principios.
Ich bin so okay und du bist so okay.
Aber irgendwo ist auch Schluss mit Toleranz. Nämlich dann, wenn dein Gegenüber intolerant ist.
Es recordar que podemos convivir con otras personas sin cambiarlos.
Aber das bedeutet nicht, dass man alles akzeptieren soll.
Ich bin selber sehr tolerant. Ich liebe Vielfältigkeit. Ich toleriere Homosexualität, andere Kulturen, Personen mit anderen Werten und Traditionen. Das finde ich immer eine Bereicherung.
Yeah, also, yeah, too much tolerance also brings, it's not good. It brings people to become weak. It's like in a family, when parents are just saying yes, 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 you know, the family will be destroyed.
Diese Flüchtlingsphänomen, Flüchtlinge, finde ich, deswegen immer was Positives, wenn man richtig gute Räume für diese Personen schafft, wenn man eine Möglichkeit findet, sie Platz in der Gemeinschaft, zu geben.
By trying to do good, I think Germany is overdoing it and now it's not good anymore. It's becoming dangerous. So.
Das kann nur positive Synergien schaffen und einfach eine gute Entwicklung alle zusammen. Ich habe unheimlich Spaß, Gäste zu haben und damit sie Gäste wohlfühlen. Das ist mir sehr wichtig.
Ich liebe es, zu kochen, zu backen.
Einfach für die Gäste das Beste geben, wenn man kann.
Ein offenes Haus zu haben für andere Menschen.
Gastfreundschaft bedeutet, dass die Leute offen sind, über die anderen Menschen, über die anderen Kulturen mehr zu erfahren.
In Deutschland gibt es eine sehr gute Gastfreundschaftskultur.
Within the culture, which I grew up, hospitality is something really primordial.
Ich komme ja auch aus Italien und dort ist es sehr, sehr wichtig.
Und wenn man eine echte Gastfreundschaft erleben will, muss man unbedingt nach Kirgisistan kommen, nach Asien.
war Gastfreundschaft und jetzt gibt es hier noch die Umfrage, die Begriffe, die Werte zum Thema Frieden.
Es más fácil explicar que la paz es la ausencia de conflicto.
Our God wants us to learn the peace.
Kein Nachbarschaftsstreit, kein Streit zwischen Staaten.
Dass es keinen Krieg gibt, bedeutet, dass wir keine Angst haben müssen um unsere Energieversorgung, um unsere Nahrungsversorgung, um unser Trinkwasser, um unsere Gesundheit. Wir müssen keine Angst haben, dass morgen Bomben fallen und dass übermorgen irgendwelche Viren eingeschleust werden.
Frieden garantiert mir einfach die Sicherheit, das zu tun, was ich tun möchte.
Ich glaube, Frieden ist, der Wunsch nach Frieden ist so alt wie die Menschheit an sich.
Assalam huwa kull shay yabhath anhu al-insan min ajl an yuslih, min ajl an ya'umma as-salama fi al-mujtama'at wa min thamma yantashar al-khayr, fa-as-salam huwa sifa insaniyya ra'i'a jiddan.
With peace we can build our countries, we can build everything.
The world is the kind of castle. Every one of us is like a piece of brick. We need to participate so that we can build a beautiful castle. And if some people don't want to be part of it, it will be like a castle with holes.
Without peace we cannot do anything in our life.
Ausschnitte aus der Webdoku Zuflucht unter zu-flucht.de ist das alles nachzuhören und auch zu sehen. Luisa und Elisa Marie waren an diesem Projekt beteiligt. Ihr selber wart eben in jeweils zwei Gruppen. Du warst auch noch in der Gruppe Lebensziele. Das eben hat man hier die Werte. Und was ist bei dir so alles rausgekommen?
Ja, es war bei uns sehr spannend in der Gruppe Lebensziele, weil unsere Idee war, welche Lebensträume und Ziele hat man und was passiert dann? Und dann haben wir gedacht, wäre es auch schön, einen alten Menschen zu fragen, der sein Leben schon größtenteils hinter sich hat, was er früher sich vorgestellt hat und was dann passiert ist. Und so haben wir eben zwei Frauen am Ende gehabt. Einmal die Rola, eine junge Frau aus Syrien, die aus Aleppo während des Kriegs geflohen ist nach Deutschland und ihr Studium deswegen abbrechen musste oder gar nicht erst antreten konnte. Und ihr Leben hat sich natürlich grundlegend verändert. Und dann eben eine alte Frau, eine 94-jährige Lady, kann man eigentlich sagen, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat und dadurch sich ihr Leben stark verändert hat, weil damals war sie Studentin. Und diese beiden Frauen haben wir dann zusammengebracht und es stellte sich raus, dass trotz der zwei verschiedenen Kulturen und der verschiedenen Zeitalter, in denen diese beiden Frauen einen Krieg erlebt haben, natürlich die Erfahrungen ganz ähnlich waren. Also sie fingen dann an, beide über Bombenalarm und Licht aus und auf den Fußboden legen und sowas zu sprechen. Und es war, als wäre keine Zeit vergangen, als wären sie nicht in einem anderen Land aufgewachsen. Und auch die Gefühle, die dazugehört haben, das war ja, das war sehr bewegend und andererseits war es auch sehr schön, weil man gemerkt hat, dass auch eine 94-jährige Frau, die ganz anders aufgewachsen ist, im Kern eigentlich auch noch ein junges Mädchen ist und sehr viele Themen hat, die auch junge Leute bewegen. Und das war sehr witzig und überraschend und ja, da kann ich auch sehr empfehlen, reinzuschauen einfach.
Und inwieweit gehen, wir können ja auch eure Lebensziele da jetzt dann noch mit reinnehmen, inwieweit, wie geht es bei euch weiter, wenn ihr seid jetzt am Ende des Studiums, ihr habt natürlich keinen Krieg erlebt und werdet auch sicher hoffentlich keinen erleben. Aber wenn man dann das so wieder auch reflektiert, was man da erlebt hat und wie es für euch selber auch weitergeht.
Also ich kann sagen, dass das Projekt auf jeden Fall mich sehr geprägt hat. Die menschlichen Erlebnisse, die Überraschungen, die bewegenden Geschichten, die schlimmen Geschichten, die schönen Geschichten, die haben sich tief bei mir eingebrannt und ich glaube, das wird mich einfach für meinen weiteren Weg prägen, meinen Blick auf Menschen und mich weiter ermutigen, immer mit Menschen in Kontakt und in Gespräch zu kommen. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich Lust bekommen habe, im politischen Bereich zu arbeiten, doch auch nochmal durch das Projekt. Also es ist ein Bereich, in dem ich mir vorstellen könnte, jetzt aktiv zu werden und meinen Weg vielleicht zu suchen. Wir werden sehen. Eine Option ist es.
In welcher Form schon irgendwie politischer Bereich?
Also erstmal zum einen könnte ich natürlich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten. Das braucht man ja auch in jedem Ministerium, in jeder Partei, jeder Politiker im Prinzip. Oder eben doch auch selber aktiv zu werden. Also das ist, halte ich mir offen. Ich werde mir da jetzt mal ein paar Parteien anschauen. Das Schwierige finde ich ja, sich zu entscheiden für eins dieser Lager sozusagen. Muss man sich erstmal angucken, wo man da beitreten möchte. Aber der Grundgedanke, tatsächlich auch an diesen Themen auf politischer Ebene zu arbeiten, weil es viel zu tun gibt, der ist bei mir so im Hinterkopf.
Gibt ja auch NGOs.
Genau.
Sieht es bei dir aus?
Mich hat das Projekt auch sehr inspiriert, weiterhin mich im Journalismus ausprobieren zu wollen. Und ganz konkret interessiere ich mich da sehr für Fernsehen und Rundfunk. Und ich werde einfach jetzt wahrscheinlich erstmal meine Masterarbeit machen. Da haben wir auch die Möglichkeit, ein praktisches Projekt umzusetzen. Da käme für mich auch in Frage, nochmal eine Webdoku zu machen. Weil man da einfach ganz wunderbar spielerisch sich eben mit den medialen Formaten auseinandersetzen kann und sich als Journalist ausprobieren kann. Und dann werde ich im Anschluss einfach mal schauen, was für Möglichkeiten es gibt. Also in Stuttgart und Tübingen kann man ja wunderbar bei verschiedenen, da gibt es ganz viele Angebote und da weiß ich noch nichts konkret, aber ich werde mich mal umsehen.
Journalismus und Politik sind die weiteren Wege, vielleicht, man weiß ja nicht genau,
vorläufig,
wo es dann hingeht. Die Bilderwelten, tu mal so in Richtung Abschluss der Sendung nochmal uns was anhören und vielleicht auch nochmal von euch die Einschätzung hören, als es dann wirklich auch um Tübingen ging, um die Bilder und auch die ersten Fotos und dann die Fotos von Tübingen, die ihr als Aufgabe gegeben habt. Was war da besonders oder für euch irgendwie erstaunlich?
Also für uns war natürlich spannend die Frage, wie wird eigentlich Deutschland oder noch konkreter Tübingen oder Stuttgart als neue Heimat, als neuer Ort wahrgenommen, wenn man dort zum ersten Mal ankommt, wenn man auch Deutschland noch nicht kennt. Was ist es eigentlich für ein Blick, den die Menschen auf das Land haben, wenn sie ganz neu da sind? Und wie berichten sie ihren Familien und Freunden von dieser ersten Erfahrung? Und was sind für sie vielleicht Orte, die ganz speziell wahrgenommen werden, die für uns schon ganz alltäglich sind? Und da gab es sehr interessante Ergebnisse. Wir haben dann eben den geflüchteten Teilnehmern und anderen Einwegkameras gegeben und die hatten dann einfach die Möglichkeit, die ganzen Eindrücke festzuhalten und danach uns dann im Idealfall noch zu erzählen, was sie dazu bewogen hat, das Foto zu machen.
Lustig war zum Beispiel, dass manche auch gesagt haben, so die Busse sind hier so schön sauber oder so. Also so öffentliche Verkehrsmittel sehen natürlich ganz anders aus oder Dinge, die uns einfach nicht auffallen, so Kleinigkeiten auch, ja.
Irgendwas ganz, was euch total überrascht hat in Tübingen, ein Bild?
Also ganz viel wurden einfach, zum Beispiel ein Foto sah eigentlich ganz fürchterlich aus. Das war am Bahnhof aufgenommen bei miesestem Wetter. Der Bahnsteig in grauem Beton und davor so ein paar Büsche. Und das wäre einfach eine Szene, die ich wahrscheinlich nie fotografiert hätte, auch in dem Ausschnitt nicht. Und da zeigt sich aber, dass wir eben, klar, wir sind es irgendwie gewohnt, jeden Morgen, dass die Bahn pünktlich kommt, uns zur Arbeit bringt und dass hier alles so, ja, einfach pünktlich genau abläuft. Und ich glaube, das ist dann für andere Menschen vielleicht gar nicht so selbstverständlich.
Wir hören die Audiospur von Rusbe aus dem Iran, der sein Tübingen fotografiert hat. Und da kommt es eigentlich trotz, auch wenn man die Bilder dann nicht sieht, ganz gut rüber, was er von seinem Tübingen erzählt.
Ich heiße Rusbe, ich komme aus dem Iran. Ich bin seit 1,5 Jahren in Deutschland und ich wohne mit meiner Familie. Ich bin seit 1 Jahr in Tübingen. Bei diesem Bild kann ich sagen, gefällt mir, dass die Straßenmusiker ganz locker auf der Straße und in der öffentlichen Plätze Musik machen und das finde ich sehr schön. Hier haben wir Rathaus. Ich habe das Bild gemacht, weil hier stehen viele Leute und schauen die Hochzeit an und das finde ich sehr schön. Bei diesem Bild habe ich von der Neckarinsel ein Foto gemacht, weil ich so oft da spazieren gehe und dieses Vogelhaus gefällt mir am besten. Ich habe von der Stiftskirche in Tübingen ein Foto gemacht. Ich schaue die Kirche immer wenn ich durch Tübingen in die Stadt laufe und finde es sehr schön, weil auch in meinem Land gibt es nicht so viele Kirchen und sehr schön wie Stiftskirche. In diesem Bild habe ich von Bahnhof, Tübingen Bahnhof, ein Foto gemacht und finde ich Bahnhof sehr praktisch, weil ich auch mit Deutschen Bahnhof DB viel fahre und macht Spaß. In diesem Bild bin ich im Bus und fahre nach Hause. Von der Schule fahre ich nach Hause und habe ich einfach ein Bild gemacht, weil ich jeden Tag mit dem Bus zur Schule gehe und dann wieder zurück. Hier bin ich zu Hause und habe ich von den Brötchen ein Foto gemacht und finde es sehr lecker und das ist halt interessant, weil wir im Iran nicht solche Brötchen haben und sie sehen ganz anders aus.
Das war das Lokalmagazin live am Montagvormittag. Zu Gast Luisa und Elisa Marie. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke.
Ja, danke, dass wir da sein durften.